Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart.
Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation.
Mach mit!
Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem Rückblick auf den großen Preis von Mexiko. Und das mache ich nicht alleine, das mache ich mit meinem Team und zwar mit Ole Waschkau.
Hallo.
Und Christian Immervoll, dem Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Um es wie Sascha Roos zu sagen, Lewis Hamilton ist Formel 1 Weltmeister. Ja, habe ich das gut gemacht, Ole?
Okay. Gut. Er hat es ein bisschen unemotionaler gemacht am Sonntag.
Noch, so okay, gut. Ja,
also so wie Heiko Wasser letztes Jahr bei Nico Rosberg.
Ja, irgendwie ist es ein bisschen untergegangen, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Lewis Hamilton ist zum vierten Mal Formel 1 Weltmeister und das von einem Platz aus, den er sich, glaube ich, ein bisschen anders gewünscht hat. Wir werden über alles sprechen, über alle wichtigen Themen des großen Preises von Mexiko, aber vorab natürlich so ein bisschen die Plattform für euch. Wir haben iTunes-Rezensionen bekommen und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, uns iTunes-Rezensionen zu schicken. Wir sind mittlerweile bei 43 Rezensionen und es können immer mehr werden wegen meiner. Und wir haben zwei 5-Sterne-Rezensionen dazu bekommen, einmal von YT301976. Er schreibt, diese Saison ist der Podcast qualitativ mal so richtig durch die Decke gegangen. Mit den Jungs von motorsporttotal.com ist es Kevin gelungen, jede Woche wirklich absolute Experten für die Sendung zu bekommen und daran mangelte es auch vorher eigentlich nicht, aber jetzt ist es der beste Podcast, den es hierzulande zur Formel 1 gibt. Vielen Dank, YT. Und von unserem Stammrezensenten, wenn man so will, .pef, es gibt einfach keinen besseren F1-Podcast. Keep podcasting. Na, das machen wir. Das machen wir einfach noch. Die letzten zwei Rennen sind wir natürlich auch noch für euch da. Nach der Saison dann ein Saisonrückblick und vielleicht auch noch eine Live-Ausgabe dieses Jahr. Also wir werden mal schauen, was wir da noch für euch auf die Beine stellen. Erstmal noch für euch wichtig der Hinweis, meinsportradio.de beteiligt sich am Movember. Wir spenden für jeden Podcast-Download im November einen Cent an die Movember Foundation, die sich mit der Forschung und Heilung von Prostatakrebs, also Krebs, der eher ja für Männer leider wichtig ist, sich damit beschäftigt, den irgendwie in den Griff zu bekommen. Also ladet fleißig Podcasts runter im November. 1 Cent pro Podcast geht an die Movember Foundation. Genug Vorrede, der große Preis von Mexiko liegt hinter uns. Max Verstappen hat ihn gewonnen und bevor wir natürlich dann später auf den Weltmeister kommen, wollen wir doch erstmal über Max Verstappen sprechen, der sich eine Menge anhören musste in der letzten Woche nach dem großen Preis von Austin, der Stewards beleidigt hat, der alles eigentlich falsch gemacht hat, was man falsch machen konnte, so eine fadenscheinige Entschuldigung bei Instagram online gestellt hat. Aber Christian, man muss ganz ehrlich sagen, Sebastian Vettel ist Driver of the Day geworden bei den Fans in der Formel 1, aber eigentlich der Driver des ganzen Wochenendes ist Max Verstappen.
Ja, das sehe ich auch so und das haben wir im Übrigen, man kennt ja glaube ich inzwischen die Fahrernoten auf unseren Portalen und da wurde auch Max Verstappen als Fahrer des Tages bewertet und das auch zu Recht, wie ich finde. Nur überrascht hat es mich nicht, weil es war ja klar, Dani Kwiat hat wieder mal einen auf den Deckel bekommen und inzwischen wissen wir, ist das Gesetz der Serie. Immer dann, wenn Dani Kwiat in irgendeiner Form degradiert wird, rausgeschmissen oder ähnliches oder von Helmut Marko degradiert wird halt, dann gibt es immer einen Sieg von Max Verstappen. Also ich glaube ja, dass man sich bei Red Bull jetzt überlegen wird, Dani Kwiat irgendwo weiterhin zu platzieren, einfach um ihn wieder rausschmeißen zu können.
Aber Ole, ne? Du hast es ja vor ein paar Wochen gesagt, dass das das Gesetz der Serie ist und unseren Fans auf Facebook fällt das auch auf. Sascha Kuss hat es ja direkt dann auch geschrieben nach dem Rennen, dass wir das ja auch schon gesagt haben. Du hast es gesagt. Du hast gesagt,
ja, natürlich. Verstappen gewinnt. Ja, natürlich, weil das ist ja ganz klar, weil das war die letzten beiden Male außer. Deswegen war es hier außer. Deswegen habe ich natürlich auch auf Max Verstappen getippt, ohne mit der Wimper zu zucken, weil das ist ja ganz klar. Max Verstappen bzw. Jos ruft, glaube ich, gerade panisch bei Claire Williams an oder bei Paddy Lowe. Und fragt, ob nicht doch noch was frei ist, damit sie ihn dann wieder entlassen können. Lustig wäre es natürlich, wenn er jetzt auf sehr lange Zeit nicht mehr gewinnt. Also, wenn ich, oder wenn es tatsächlich sein letzter Formel-1-Sieg wäre, das wäre ein bisschen sehr gruselig, aber Max Verstappen auch sonst, Fahrer des Wochenendes, das hat man ja auch in den Trainings und im Qualifying schon gesehen. Deswegen war das ganz klar, dass Max Verstappen hier dieses Rennen für sich entscheiden wird oder würde. Und das hat er ja auch gemacht. Im Qualifying wurde er ja noch um einen Wimpernschlag geschlagen von Sebastian Vettel. Ist übrigens ganz interessant, dass er immer noch auf seine erste Pole Position wartet. Das finde ich ganz interessant. Und ich bin jetzt tatsächlich auch mal gespannt, wie die letzten beiden Rennen verlaufen für Max Verstappen und dann, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Er ist ja der neue Star bei Red Bull, wenn man so möchte. Und dieses Wochenende hat er gezeigt, warum. Und es war, wie schon in Malaysia, eine beeindruckende und fehlerfreie Fahrt.
Ja, sehr, sehr souverän. 20 Sekunden Vorsprung circa vor Valtteri Bottas. Wir haben eine Frage reinbekommen über Facebook, Christian, von Basti. Und zwar sagte er, spannend finde ich diesmal die Frage, woher die Mexiko-Pace von Red Bull kam und ob Verstappen und Ricciardo das gleiche Material hatten. Ich meine, wann war Red Bull zuletzt in Q3 auf Augenhöhe? 2013?
Ja.
Das ist eine berechtigte Frage, ne? Weil wir haben ja auch schon ein bisschen drüber spekuliert. Wir erinnern uns an die Phase zurück, als Sebastian Vettel, es klar war, dass er Red Bull verlässt. Und Daniel Ricciardo hat sein letztes Vertragsjahr offen und über Fairness bei Red Bull kann man ja tatsächlich streiten, was das angeht. Und du hast es ja auch schon gesagt, Christian, vielleicht wird man jetzt so ein bisschen Ricciardo auch so unter Druck setzen wollen, auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, also ich weiß nicht, ob man Daniel Ricciardo unter Druck setzen will. Ich weiß nicht, ob das das Motiv ist. Aber was ich mir schon vorstellen kann, ist, ich habe es immer so formuliert in meinen Kolumnen, man hat Sebastian Vettel halt ein bisschen mehr geliebt als den Mark Webber, überspitzt formuliert. Und ich glaube, dass es momentan ganz ähnlich ist, weil Max Verstappen ist halt das nächste große Ding. Er hat ein riesen Following, die Holländer reisen ihm quasi quer durch Europa überall hin nach. Ist natürlich auch ein medialer Hype, das heißt, mehr Dosen verkaufen kannst du wahrscheinlich mit Max Verstappen Card. Also ja, man muss schon aufpassen drauf, wenn man Daniel Ricciardo ist, da nicht intern ins Hintertreffen zu geraten und in so eine Vettel-Webber-Konstellation zu geraten. Interessant auch, dass beide Australier sind, das nur nebenbei bemerkt. Aber Daniel Ricciardo selbst sagt ja auch, dass er das momentan nicht sieht. Also, und ich glaube, selbst wird er da am meisten die Augen drauf haben, weil der ist ja auch nicht blöd. Ich glaube nicht, dass das momentan stattfindet. Was schon richtig ist, ist, die hatten nicht das gleiche Auto in Mexiko, aber das hat ganz einfach den Grund gehabt, dass Renault ja in Austin schon eine neue Motorenausbaustufe gebracht hat, die bei jedem Team bei einem Fahrer installiert wurde und das war bei Red Bull Verstappen. Also der hat den neueren Motor schon gehabt. So viel hat das, wie man hört, nicht gebracht. Aber um die Ausgangsfrage vielleicht noch zu beantworten, warum in Mexiko so gut? Ich glaube, dass die Höhenluft da geholfen hat, weil erstens hat das den Faktor Motor reduziert, weil die Unterschiede zwischen den Motoren einfach dadurch, dass die Luft da dünner ist, ein bisschen reduziert sind. Renault, und das wissen wir auch, dadurch, dass die reihenweise geplatzt sind und Cyril Abiteboul das nachher erklärt hat, ist relativ aggressiv gegangen, was das Ausschöpfen des Potenzials des Motors angeht, was bei vielen schiefgegangen ist. Bei Max Verstappen hat es funktioniert, Klopf auf Holz. Aber Christian Horner hat ja auch gesagt, der war das ganze Rennen hindurch extrem nervös deswegen. Und da haben dann halt einfach ein paar Faktoren zusammengespielt. Und was noch dazu kommt, glaube ich, und das ist auch wieder Faktor Höhenluft, man weiß natürlich, je dünner die Luft wird, desto weniger Anpressdruck hast du. Damit hatten ganz viele zu kämpfen. Und wir unterstellen jetzt einfach mal, dass Red Bull anpressdruckseitig relativ gut aufgestellt ist, im Vergleich zu den anderen auch. Und ich glaube, die Kombination dieser Faktoren hat dazu geführt, dass Red Bull so konkurrenzfähig war. Ganz abgesehen davon, dass der Trend der letzten Wochen entwicklungsseitig ja ohnehin schon nach oben gezeigt hat. Also es war jetzt nicht die totale Überraschung, aber zusätzlich zu diesem Trend haben, glaube ich, noch ein, zwei kleine Faktoren Max Verstappen geholfen. Und das muss man auch ganz klar sagen, der Faktor Fahrer hat mit Sicherheit auch eine substanzielle Rolle gespielt, weil der Abstand zu Daniel Ricciardo war schon relativ groß und auch für mein Ermessen zu groß, als dass das nur durch diese kleinen Vorteile, zum Beispiel durch den Motor, erklärbar wäre.
Ole, was sagt das eigentlich bei Max Verstappen aus, der, wie ich gerade schon angesprochen habe, letzte Woche viel einstecken musste, viel Kritik wegen seines Manövers dann auch gegen Kimi Räikkönen, die Strafe, das, was es nach sich gezogen hat, der hat Nerven aus Stahl, der scheint genau daraus seine Stärken zu ziehen und auch wenn es viele immer noch nicht hören wollen, ich ziehe erneut eine Parallele zu Michael Schumacher, der ja auch wenn es so richtig kontrovers wurde, irgendwie die besten Leistungen mitgezeigt hat.
Ja, ihm ist scheinbar eigentlich relativ egal. Ja, also ich glaube, er steht da einfach drüber. Vielleicht kennt er das auch aus Videospielen, wenn er da den Rowdy spielt, dass er da irgendwie gebannt wird oder so, ich weiß nicht. Aber ja, ihm ist das wirklich relativ egal. Und das Ding ist halt auch, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, da habe ich mich auch letztens mit Christian drüber unterhalten. Man hat so ein bisschen das Gefühl, zumindest ich, dass ihm so ein bisschen immer die Steine in den Weg gelegt werden. Beziehungsweise, dass nicht so ganz akzeptiert werden will, dass da so ein junger Fahrer kommt, der so wahnsinnig schnell ist und der auch so wahnsinnig abgebrüht ist und wahnsinnig reif ist. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Lance Stroll im Gegensatz dazu anguckt, der ja hier auch wieder eine fantastische Leistung gebracht hat. Der ist nämlich immer da, wenn's brennt, so nach dem Motto, wenn es drauf ankommt. Aber der ist von der Mentalität her einfach noch ein bisschen weiter in seinem Alter entsprechend als Max Verstappen. Max Verstappen ist halt wirklich das Wunderkind, was er ist. Und ich glaube, der hat da einfach eine ganz pragmatische Herangehensweise und in gewisser Weise erinnert das tatsächlich an Michael Schumacher. Einfach vielleicht auch was den Speed angeht und dass ihm alles um ihn herum scheißegal ist, also gegen wen er da fährt.
Schauen wir nochmal ganz kurz auf den Teamkollegen Christian. Daniel Ricciardo in der Pressekonferenz vor dem großen Preis von Mexiko wurde Sebastian Vettel schelmisch gefragt, wie es denn wäre, nochmal mit Ricciardo zusammen im Team zu fahren. Ich glaube, einige vergessen, dass Sebastian Vettel von Daniel Ricciardo auch geschlagen worden ist. Trotzdem sagte auch Sebastian Vettel, er hat eigentlich nichts dagegen. So, nun läuft der Vertrag von Kimi Räikkönen Ende 2018 aus und der Vertrag von Daniel Ricciardo Ende 2018. Und auch wenn Peter Maurer, der uns ja regelmäßig zuhört, immer noch irgendwie der Meinung ist, dass Kimi Räikkönen sogar noch dieses Jahr aufhören könnte, was, glaube ich, sehr ausgeschlossen ist. Daniel Ricciardo bei Ferrari, haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Glaubst du, das wird sich verfestigen?
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich Blick in die Glaskugel, ich kann das nicht einschätzen. Also ich weiß, dass Daniel Ricciardo einer der Fahrer ist, die man sich Ferrari-seitig grundsätzlich vorstellen kann. Er wird da ja auch ganz gut passen, er hat ja auch italienische Wurzeln, also das kann ich mir schon vorstellen. Die große Frage dabei ist natürlich, wie einflussreich ist Sebastian Vettel auf die Wahl des Teamkollegen, weil ich weiß nicht, ob der so happy wäre mit Danny Ricciardo. Und ich meine das jetzt nicht als vorgefestigte Meinung, sondern tatsächlich als es offen lassen, weil ich glaube schon, dass Sebastian Vettel die Eier hat, prinzipiell auch einen starken Teamkollegen zuzulassen, weil Kimi Räikkönen ist auch kein Nasenbohrer. Aber ob er ausgerechnet Danny Ricciardo, den er 2014 schon mal im Team hatte und von dem er damals geschlagen wurde, auch wenn das mit Sicherheit besondere Umstände waren. Ob er sich den jetzt als Teamkollegen wünschen würde, weiß ich nicht. Und dann ist die große Frage, sollte sich Ferrari für Daniel Ricciardo entscheiden, ist dann Sebastian Vettel so einflussreich drauf, dem gegebenenfalls einen Riegel vorzuschieben? Oder entscheidet man sich dann bei Ferrari vielleicht auch für einen anderen Kandidaten, der von Sebastian als kompatibler wahrgenommen wird? Es ist wirklich schwierig, das vorherzusagen, glaube ich. Was mit Sicherheit passieren wird, Ferrari wird sich Charles Leclerc sehr genau anschauen, glaube ich, der ja nächstes Jahr mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Sauber sitzen wird. Und wenn der einschlägt, ist er 2019 immer noch extrem jung für einen Ferrari-Fahrer, weil Ferrari hat ganz klar immer die Strategie verfolgt, nur wirklich etablierte Fahrer da reinzusetzen. Also da spricht gegen Leclerc. Aber wenn der wirklich einschlagen sollte bei Sauber und zuzutrauen, ist ihm das nach allem, was man in der GP2 so sieht, oder in der Formel 2, Entschuldigung, dann kann ich mir auch Leclerc vorstellen. Also es ist sehr früh, die Silly Season wird spannend, weil da laufen ja immer noch, auch wenn ein paar schon verlängert sind, immer noch ein paar Verträge aus. Ricciardo und Ferrari vorstellbar ja, aber es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen.
Ich reibe mir jetzt schon die Hände und freue mich auf die Silly Season nächstes Jahr, wenn wir dann hier auch darüber diskutieren können und das wahrscheinlich sehr, sehr wild wird, weil ja einiges eigentlich im Umbruch sein wird dann in der Formel 1 für 2019. Aber wir haben ja das Rennen in Mexiko noch zu besprechen. Unter anderem gab es ja da diesen Startvorfall zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, der im Endeffekt ja auch die WM, wenn man so will, entschieden hat, zumindest in diesem Rennen. Wir werden gleich darüber sprechen und wir werden natürlich auch über die großen Enttäuschungen des Wochenendes sprechen. Und da denke ich vor allem an Renault, die wirklich einen sehr, sehr schwarzen Sonntag erwischt haben. Also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de, die beiden Portale, die jedes Motorsportformat hier auf meinsportradio.de präsentieren. Ja, blicken zurück auf den großen Preis von Mexiko und die WM-Fahrt von Lewis Hamilton, der auf Platz 9 Weltmeister wurde, und sein größter Konkurrent Sebastian Vettel, ja, der hätte nur Zweiter werden müssen, dann hätte er zumindest noch eine leichte Chance gehabt, irgendwas zu reißen in den nächsten beiden Rennen, aber nein, das hat er nicht geschafft. Und die kontroverseste Szene des Rennens, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das war Kurve 3 nach dem Start. Zuerst der Kontakt zwischen Max Verstappen und Sebastian Vettel und dann der große Kontakt zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Und wenn man sich die Wiederholungen genau anguckt, ja, wenn man dem Ganzen so ein bisschen was Böses dazugeben will, Christian, und die Leute wissen, ich bin so einer, ja, ich habe da richtig Bock drauf, dem so eine kleine böse Note zu geben. Sebastian Vettels Vorbild ist Michael Schumacher. Michael Schumacher hat 1994 mit einem kontroversen Manöver seinen ersten Weltmeistertitel gefeiert in Adelaide, damals gegen Damon Hill. Er hat 97 gegen Jacques Villeneuve versucht. Und Sebastian Vettel im Ferrari, ja, dieser Lenkeinschlag nach links, man kann das Übersteuern nennen, man kann es aber auch den Versuch nennen, Lewis Hamilton abzuschießen. Wie hast du es gesehen, Christian?
Ja, also, Entschuldigung, wäre das das letzte Rennen gewesen und wäre es tatsächlich um was gegangen und Sebastian hätte eine realistische Chance gehabt, das Ding zu gewinnen, dann müsste man sich darüber vielleicht unterhalten. Ich glaube nicht, dass er den Gedanken hatte. Einfach ein Bauchgefühl, weil das ist schon eine Situation, die einfach passieren kann, so wie die da passiert ist. Und Vettel hat ja auch, und da hat er auch die Quittung dafür bekommen, er hat ja auch das Risiko gehabt, weil er musste dieses Rennen in Wahrheit unbedingt gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Wobei, wie gesagt, diese Chance war von Haus aus so gering, dass wir, glaube ich, eigentlich kann man sich all diese Diskussionen sparen, weil hätte er Mexiko gewonnen und Lewis wäre ausgeschieden, wäre es auch egal gewesen, ja. Aber nee, ich glaube nicht, dass da Absicht im Spiel war. Deswegen, weil es einfach zu weit weg war. Wie gesagt, geht's da ums letzte Rennen, dann würden wir uns alle wahrscheinlich damit beschäftigen, war es jetzt Absicht, war es keine Absicht. Ich glaube, es war keine.
Okay, Ole?
Schwierig. Schwierig, also als ich den Start gesehen habe, dachte ich mir, okay, das musste ja irgendwie so ein bisschen passieren. Also irgendwann musste es passieren. Ja? Wie Christian natürlich schon sagt, geht's hier ja im Prinzip um nicht so viel oder ging's nicht mehr um so viel, weil Lewis Hamilton wäre sowieso Weltmeister geworden, so oder so. Als ich dann aber die Wiederholung gesehen habe, dachte ich mir, bisschen weit weg. So an sich, damit man mit Übersteuern irgendwie reinfahren kann. Also es sah schon sehr merkwürdig aus. Und die Sky-Kommentatoren haben ja auch erst gesagt, ja, hier, ne, also, ja. Und dann später, als Max Surer sich das nochmal genauer angeguckt hat, hat er auch gesagt, es sieht irgendwie ein bisschen, muss das sein? Ja. Irgendwie sieht komisch aus. Ich erinnere mich mal an Baku. Ja? Und das, vielleicht war das hier sowas ähnliches, vielleicht wollte er ihm gar nicht den Reifen auf. Schnitzen. Ja, vielleicht wollte er ihm einfach irgendwie nur eine mitgeben, weil er irgendwie sauer war, dass Max Verstappen irgendwie an ihm vorbeigegangen ist, obwohl er das Rennen gewinnen muss. Vielleicht war er da einfach so ein bisschen angefressen. Ja? Und dann geht Lewis auch noch an ihm vorbei, irgendwie, obwohl er die Pole Position hatte und so. Also vielleicht war das irgendwie wieder so eine Überreaktion, die ja aber für ihn dann auch nicht gut ausgegangen ist. Es ist schwierig zu beurteilen. Also wie Christian natürlich richtig sagt, wenn das letzte Rennen gewesen wäre, dann würden die Diskussionen wahrscheinlich überhand nehmen. So war es halt irgendwie eine Randnotiz, da hat die Rennleitung ja auch nichts unternommen, aber es sah schon sehr, sehr komisch aus. Und bis heute ranken sich ja unter deutschen Fans, ja, also denken die deutschen Fans, dass Adelaide 94 auch keine Absicht war von Schumacher. Ne? Ja. Also das ist, Nee, es war keine absehbare Rennunfall. Rest 97 auch und in Monaco 2005 hat er sich verbremst. Das ist ja offensichtlich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er hier ein bisschen pisst war und deswegen gesagt hat, komm da. Und dann ist es halt irgendwie blöd ausgegangen. Weiß ich nicht. Wird man auch nie beweisen können, wird man auch in 2 Wochen wieder vergessen haben. Klar. Aber es sah schon sehr merkwürdig aus.
Trotzdem sollten wir es ansprechen.
Ich meine, Kevin, ja. Man muss dazu sagen, Lewis Hamilton hat ja am Boxenfunk kurz danach direkt gesagt, das hat er absichtlich gemacht. Ja. Und nach dem Rennen in der Pressekonferenz, beziehungsweise in der Pressekonferenz war ja nur Lewis, aber auch Vettel, also beide haben darüber gesprochen und beide haben eigentlich gesagt, ja, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Und
ja, klar, jetzt so, ist es nicht mehr wichtig. So ist es auch.
Ja, also ja, wie Ole richtig sagt, man kann da jetzt rein interpretieren, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ich glaube auch nicht, dass, und das kommt auch noch dazu, ich glaube auch nicht, dass Sebastian Vettel so ein Typ ist, der so tickt und eine WM so gewinnen würde. Ihm ist, glaube ich, auch, und das ist anders als bei Schumacher, das ist eine Ferndiagnose von mir, ihm ist, glaube ich, auch wichtig, wie er gewinnt, nicht nur, dass er gewinnt. Und deswegen würde ich ihm so eine Aktion per Absicht nicht zutrauen. Also ich glaube es nicht.
Multi-21?
Ich gehe ins Lager, ich glaube es nicht.
Multi-21? Sebastian Vettel ist mit allen Wassern gewaschen, Entschuldigung. Also ich glaube, da müssen wir jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also Sebastian Vettel, der Sieg geht über alles. Egal mit welchen Mitteln. Das sagt sogar Christian Horner. Ich meine, deswegen liebt man ihn ja auch ein bisschen. Deswegen liebt man Schumacher. Deswegen wird ja auch so kontrovers über ihn diskutiert, weil das eine Lager sagt, das geht mir auf den Geist. Das andere Lager sagt, geil, er setzt alles ein. Also, da würde ich schon eher sagen so.
Wobei Multi-21 für mich schon eine andere Nummer ist, weil da war es ja in seinem Gerechtigkeitsempfinden, und das kann ich ein bisschen verstehen, so dass er gesagt hat, diese Team-Order nimmt mir die Möglichkeit weg, dieses Rennen zu gewinnen. Also da musste er in seiner Gerechtigkeitswelt, war das nicht in Ordnung, so wie das gelaufen ist, dass man ihm sagt, du darfst dieses Rennen nicht gewinnen. Und aber dass er absichtlich jemanden rausbefördern würde, das ich glaube, so tickt er nicht. Aber da kann jeder selbst glauben, was man möchte. Ja?
Also das Ding ist, ich glaube auch, wie gesagt, nicht, dass er ihn rausbefördern wollte. Ich glaube, er wollte ihm vielleicht nur einfach eine mitgeben. So vielleicht so eine Überreaktion einfach. Dass ihn raus, das würde ich ihm ja auch nicht trauen, dass er eben jemanden bewusst jetzt abschießt, ja, so wie Schumacher das gemacht hat. Aber vielleicht so ein bisschen einfach, so wie in Baku eben. So von wegen, was soll der Scheiß, so nach dem Motto. Ja. Und dann, also das kann ich mir durchaus vorstellen. Letztendlich ist es egal, weil Sebastian Vettel hat zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft verloren, um die er gekämpft hat. Das kannte er, glaube ich, auch noch nicht so. Übrigens, die Pressekonferenz, wo Lewis Hamilton Nico Rosberg noch eine mitgegeben hat?
Ja, genau die.
Das dachte ich mir auch, er kann es nicht lassen.
Übrigens, Lewis Hamilton, kleiner Funfact am Rande, hat sich ebenfalls im Handtuch ablichten lassen. Wie Nico Rosberg damals auch. Von Paul Ribke übrigens. Also es scheint ein beliebtes Bildmotiv zu sein.
Der Weltmeistermacher,
Paul Ribke.
Mir fällt jetzt noch was ein, Kevin, zu dieser Kollision.
Ja.
Und zwar, ich glaube jetzt, das hatte ich davor noch gar nicht bedacht, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, es gab ja den Punkt, wo sich Arrivabene himself eingeschaltet hat, und das war zu dem Zeitpunkt, wo Massa in ihn so ein bisschen unabsichtlich reingerutscht ist, was für Vettel aus dem Cockpit natürlich anders ausgesehen hat, wo dann Arrivabene sich am Funk gemeldet hat, Sebastian, calm down. Und ich glaube, weil was er zu Massa gesagt hat, war ja halb so wild. Das heißt, was wir nicht gehört haben davor, das impliziert, dass Vettel da auch schon auf 180 war. Weil ansonsten wird nicht der Teamchef eingreifen wegen diesem Massa-Funkspruch. Das wird der Renningenieur regeln. Da muss davor schon irgendwas gewesen sein. Heißt für uns, jetzt wäre es natürlich spannend herauszufinden, wie die Funkkommunikation von Sebastian in diesen ersten Runden bis zu diesem Massa-Zwischenfall gelaufen ist. Das wissen wir natürlich nicht, weil da wird ja nicht alles veröffentlicht, leider.
Schade eigentlich, ne? Also manchmal wird man sich schon wünschen, dass das irgendwie zumindest irgendwie abrufbar wäre oder so. Ja, wer weiß, mit dem neuen Streaming-Service der Formel 1 ab 2019 wird das bestimmt möglich sein. Damit habe ich nur eine Vermutung geäußert. Keine wahrhaften Informationen. Wir haben eine Meinung reinbekommen über Facebook von Corbinian Jetzelsberger, und die würde ich ganz gerne vorlesen. Es geht auch um Sebastian Vettel. Bevor wir das allerdings tun, müssen wir fairerweise auch sagen, Sebastian Vettel hat ein großartiges Rennen geliefert nach dem Unfall. Ja, also beide, auch Lewis Hamilton, sind so weit vorgefahren, wie sie vorfahren konnten. Über Lewis Hamilton sprechen wir gleich noch und über die Schwächen des Mercedes. Aber Sebastian Vettel, da muss man natürlich den Hut vorziehen. Es ist nicht das erste Rennen, wo er es genau so schafft, vorzufahren, und wäre Kimi Räikkönen nicht so weit weg gewesen, er sagte es ja dann auch, und das hat man dann auch gehört, ups, das ist aber auch wirklich sehr weit weg, die 24 Sekunden, dann wäre er mit Sicherheit auch noch aufs Treppchen gefahren, hätte man das bei Ferrari auch so gedreht. Trotzdem muss man den Hut vor Sebastian Vettel ziehen. Er ist dran geblieben, er hat wirklich alles rausgeholt aus dem Auto, hat sich nach dem Rennen auch sehr fair verhalten. Der Gruß zu Lewis Hamilton ins Auto, ein tolles Bild. Also Ola, auch wenn wir uns natürlich hin und wieder mal über ihn aufregen, muss man an dieser Stelle auch sagen, wirklich ein guter Sportler und hat das auch gut genommen. Und ich glaube, das wird ihn trotzdem motivieren für nächstes Jahr.
Ja, definitiv. Also wie ja schon gesagt, nächstes Jahr kämpfen sie beide um den 5. Titel. Also deswegen musste ja auch nur das Hamilton Weltmeister werden. Das wäre ja sonst total langweilig gewesen. Ich glaube, insgeheim wusste er natürlich schon, dass er irgendwie auch keine Chance mehr hat. So vor diesem Rennen schon. Weil er hätte schon sehr, sehr viel zusammenlaufen müssen. Und das ist so nicht realistisch. Gerade wenn man sich auch anguckt, wie stark jetzt Red Bull ist. Die werden die beiden Rennen jetzt auch noch genauso stark sein, denke ich. Und deswegen, was soll er auch machen? Ne? Also, und er hat ja in den Interviews auch gesagt, die verlorene WM ist das eine, aber was zählt ist das ganze Jahr, wo Ferrari so stark war. Da hat er natürlich auch recht und da müssen sie natürlich nächstes Jahr noch aufbauen und das so weitermachen. Sodass er dann nächstes Jahr wieder um den Titel kämpfen kann und endlich für Ferrari Weltmeister werden kann. Und er hat ja bis zum Schluss alles gegeben. Ja, ich dachte ja, Kimi hält an und wartet die 20 Sekunden, haben sie dann aber noch nicht gemacht, weil davor natürlich noch Bottas war. Wäre auch ein groteskes Bild gewesen, wenn derjenige, der die Weltmeisterschaft verliert, auf dem Podium steht und der andere unten, der gewinnt. Also es wäre irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Aber ja, fantastisches Rennen von Sebastian Vettel. Fantastisches Rennen auch von Lewis Hamilton, muss man sagen. Diese legendäre, also ich sag mal schon legendäre Kampf gegen Fernando Alonso. Ja. Da freue ich mich auf nächstes Jahr.
Ja. Corbinian Jetzelsberger hat uns eine Nachricht geschrieben und so ein bisschen, Frust kann man nicht sagen, aber er hat es wirklich gut rübergebracht, deswegen habe ich ihm gesagt, ich lese es auf jeden Fall vor und Christian, du kannst aber deine Reaktion dann gleich darauf geben. Ole hat es ja schon gelesen. Zuerst einmal möchte ich klarstellen, dass ich riesen Respekt vor der Leistung habe, die Vettel in seiner bisherigen Karriere gezeigt hat. Ich habe mich auch noch über seinen ersten WM-Titel gefreut, denn damals war er meiner Meinung nach noch richtig sympathisch. Aber seit ungefähr 4 Jahren kann man Vettel nicht mehr aushalten. Der durchschnittliche deutsche TV-RTL-Zuschauer wird mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber das muss jetzt mal leider sein. Für mich gibt sich Sebastian Vettel seit einiger Zeit einfach nur als quengelnder, unfairer und unsympathischer Typ. Unfair und unsympathisch, hauptsächlich auf der Rennstrecke. Er war noch nie ein Typ, der seinen Gegnern viel Platz gelassen hat. Er lässt den Gegner gerne mal aufs Gras fahren, beschwert sich selbst allerdings sofort, wenn mal jemand dagegen hält. Beispiele Monza 11-12 gegen Alonso. Vettel, mit dem Unterschied, dass Vettel nicht von der Strecke zu schieben war, ähnlich wie bei Alonso, also nicht ins Kies. Alonso musste ja ins Kies damals. Ein anderes Beispiel ist natürlich Singapur, wo er unnötig Risiko gegangen ist und auch mal wieder keinen Platz gelassen hat. Hierauf gehe ich aber nicht weiter ein, denn das habt ihr bereits toll analysiert. Dieses Verhalten bringt mich zum nächsten Punkt. Das, Entschuldigung, ewige Rumgeheule. Sicher werden nicht alle Funksprüche von allen Fahrern übertragen und sicher gibt es andere Fahrer, die sich genauso oft beschweren. Ein Beispiel, welches ihr immer nennt, ist Romain Grosjean, über den ich auch gerne mit euch geredet hätte in der Live-Ausgabe. Nur kurz, meiner Meinung nach wird er öffentlich zu sehr zerrissen. Er wird als talentloser, weinender Fahrer beschimpft, der froh sein soll, überhaupt noch Formel 1 zu fahren. Ich hätte Grosjean gerne mal in einem Top-Team gesehen und bin auch der Meinung, dass er das auch drauf gehabt hätte. So, das ist noch hier zu Grosjean, da können wir irgendwo anders drauf eingehen. Zurück zu Vettel. Er beschwert sich über jede Kleinigkeit, sei es eine blaue Flagge, ein Konkurrent, der nicht sofort auf die Seite fährt, wenn er überholen will, oder andere Spielchen, über die sich andere Fahrer noch nicht einmal Gedanken machen. Das Duell gegen Massa hier in Mexiko ist da für mich das perfekte Beispiel. Ja, Massa war spät dran und ja, das war hart, aber Vettel hätte genauso dagegen gehalten, wäre es andersrum gewesen. Und war Massa daneben, als sie in die Kurve eingebogen sind? Ja, fertig, aus. Über den Einsatz von Massa gegenüber eines WM-Kandidaten darf man natürlich trotzdem streiten, aber Vettel ist in einem harten Duell vorbei und fertig. Könnte man meinen, aber noch während dem Duell wusste ich, was nicht einmal eine Runde später kommen wird. Ein Funkspruch an sein Team, wie benachteiligt er sich doch vorkommt und wie dumm eigentlich alle anderen fahren. Honestly! Mir hat eigentlich nur ein Funkspruch an Charlie Whiting gefehlt. Und genau das und seine mangelnde Bereitschaft dazu, Fehler einzugestehen, machen ihn für mich auch noch zu einem unsympathischen Typen. Zugegeben, eigene Fehler einzugestehen, das konnten und können nur wenige Formel-1-Fahrer gut. Aber bei so manchen eindeutigen Situationen kann man schon mal zugeben, dass man Mist gebaut hat. Wie beispielsweise in Aserbaidschan. Ewig lange musste man sich aber hier auch wieder beschweren und Schuldzuweisungen von Seiten Vettel gegenüber Hamilton anhören. Und selbst nachdem Hamilton klar durch die Telemetrie und von Seiten der FIA freigesprochen wurde, konnte Vettel nicht wirklich zugeben, dass er schuld war. Einzig den Startunfall in Singapur hat er nicht sofort auf die anderen geschoben, was ich ihm auf jeden Fall anrechne. Es war zwar kein Schuldeingeständnis, aber er hat wenigstens nicht ausgeschlossen, zumindest zum Teil schuld zu sein. Ich glaube, ich könnte das hier noch weiter ausführen, möchte euch aber nicht zu sehr belasten. Ein letzter Schlusspunkt. Der Zorn, in Anführungsstrichen, auf Vettel ist nach meiner Meinung auch zu circa 30% von RTL verschuldet. So für die Deutschen und gegen alle anderen zu reden, das nervt nur beim Schauen. Zugegeben, das war auch zu Zeiten Schumachers so. Ja, und damit beendet er seine Nachricht, Christian. Viel Stoff. Was machst du daraus?
Ja, also erstmal, während du vorgelesen hast und bevor du noch zu dem kamst, was die Schuld in Anführungsstrichen daran von RTL angeht, dachte ich, genau das sage ich jetzt, weil das glaube ich auch, dass dieses Vettel auf einen Thron zu heben und Vettel hier, Vettel da, so wie man es früher auch mit Michael Schumacher gemacht hat, dass das zwar die total intensiven Vettel-Fans mutmaßlich freuen wird, aber die vielen anderen, die eben nicht nur Sebastian Vettel auf den Thron heben, sondern die auch an anderen Fahrern ehrliches Interesse haben, die nervt das mit Sicherheit und die bringt das so ein bisschen ganz sicher gegen Sebastian Vettel auf. Ansonsten teile ich die Analyse wirklich lückenlos, aber nicht das Urteil, weil ich glaube, und das habe ich in meiner letzten, vorletzten, drittletzten, ich weiß es nicht genau, Kolumne geschrieben, diese berühmte Persönlichkeitsstörungskolumne. Es ist so, der Sebastian Vettel ist im Auto, ist er für sich der Beste, fraglos, und es muss alles nach seiner Pfeife tanzen, da regt er sich auf, da brennen Sicherungen durch, die eigentlich nicht durchbrennen müssten, und außerhalb des Fahrzeugs ist er ein total netter Zeitgenosse, hat einen guten Humor, ist gebildet, freundlich, nett, sozial, intelligent, also das sind zwei verschiedene Persönlichkeiten. Und ich persönlich, ja, finde das, was er im Auto so von sich gibt, auch manchmal ein bisschen unsympathisch. Denn again habe ich dafür Verständnis, weil wenn ich am Tennisplatz stehe, dann fliegt auch mal der Schläger, aber ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl, so abseits davon, ja. Also ich glaube, da muss man ein bisschen nachsichtig sein. Aber ja, ich kann das schon verstehen und nachvollziehen. Die Funksprüche, einerseits sind sie immer wieder gute Geschichten, aber andererseits, ja, es wirkt so ein bisschen, Eddie Irvine hat es mal als eingebildeter Bengel bezeichnet bei uns in dieser Videoserie Ein Drink mit Eddie Irvine, abzurufen auf YouTube übrigens, wenn man danach sucht. Ja, ich verstehe das, ich teile das, aber ich würde, wie gesagt, nicht Sebastian Vettel eine Änderung seiner Persönlichkeit grundsätzlich unterstellen, außerhalb des Fahrzeugs im Besonderen, aber es stimmt, im Auto ist er ein Ekel, das nicht auszuhalten ist. Da gebe ich dir recht.
Corbinian.
Oder dem Leser recht, genau.
Corbinian, vielen Dank, dass du geschrieben hast, und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, eure Meinungen hier reinzuschreiben, und die diskutieren wir gerne auch hier on air aus. Ja, deswegen, es geht auch um euch. Wir wollen eure Meinung hören, und wenn es mal kontrovers wird, dann ist uns das auch sehr recht über unsere Facebook-Seite. Liked uns da, natürlich auch formel1.de, motorsporttotal.com und meinsportradio.de. Und bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR könnt ihr jederzeit mit uns in Kontakt treten. @ks_0811, wenn ihr mir schreiben wollt, @MikeWeiss, MikeWeice, wenn ihr Ole schreiben wollt, @MST_ChristianN, wenn ihr Christian erreichen wollt bei Twitter, @meinsportradio, @formel1.de, formel1-de, glaube ich, ist es. Und @MST_alle_news, wenn ihr da natürlich auch folgen wollt. So, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über den neuen Weltmeister, Lewis Hamilton, hier in Starting Grid, den Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Zum vierten Mal ist er Weltmeister geworden in Mexiko. Lewis Hamilton auf Mercedes AMG Petronas. Und damit geht's jetzt weiter hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, mit Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Immervoll, dem Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de. Auf Platz Nummer 3 gestartet, hat er sich vorgekämpft bis zu diesem Duell gegen Sebastian Vettel. Dann musste er nach ganz hinten, musste sich zurückkämpfen, wirklich fighten, um noch auf Platz 9 zu kommen und sich so den Weltmeistertitel zu sichern, sich danach feiern lassen zu können, mit seinem Team zu feiern. Man hat wirklich gemerkt, dass ihm da auch sehr viel Druck abgefallen ist. Also dieser vierte Titel, der ist ihm schon wichtig, und der hat er schon angekündigt. Er fährt noch eine ganze Weile und dann kann er ja noch eventuell die 7 Titel von Michael Schumacher angreifen, aber das liegt natürlich noch in ferner Zukunft. Trotzdem, Christian, muss man fairerweise sagen, Lewis Hamilton hatte ganz schön Probleme, nach vorne zu kommen. Also an so manchem Konkurrenten hat er sich ordentlich die Zähne ausgebissen und da muss man die Leistung des Mercedes dann doch kritisieren.
Ja, nicht ganz so, finde ich, weil ist in Mexiko von der Streckencharakteristik und Höhenlage, reifenrutschig, das Überholen einfach wahnsinnig schwierig. Und B hat er natürlich aus dieser Geschichte mit Vettel in der ersten Runde einen leicht angeknacksten Diffuser mitgenommen. Also da ist ein kleines Teil weggebrochen und das hat ordentlich Anpressdruck gekostet. Das heißt, deswegen hat auch ein bisschen Performance gefehlt. Toto Wolff hat nach dem Rennen analysiert, dass er glaubt, dass Lewis Hamilton ohne dieses Diffusor-Problem und wenn er nicht in der ersten Kurve oder bei dieser Startgeschichte direkt zurückgefallen wäre, rein vom Tempo her siegfähig gewesen wäre und auf Niveau Verstappen mitfahren hätte können. Kann ich mir gut vorstellen, wenn man sich anschaut, wo Bottas war, weil der war auch nicht so weit weg, also da hat schon ein Stück gefehlt, aber rechnet man die 3/4 Zehntel dazu, die Lewis Hamilton schneller ist in den letzten Wochen als Valtteri Bottas, wäre das, glaube ich, möglich gewesen. Also ich glaube, das waren Umstände, warum sich Lewis Hamilton so schwer getan hat.
Ich fand übrigens das Duell gegen Fernando Alonso am allerbesten, Ole. Also da hat man auch bei Fernando Alonso, glaube ich, noch so ein bisschen gemerkt, so dich lasse ich eigentlich ungern vorbei.
Ja, ich habe das ja auch gerade schon gesagt, das war wirklich, ein anderer wäre einfach auf die Seite gefahren, Kevin Magnussen oder was weiß ich was, wie sie ja alle gekutscht haben vor Lewis Hamilton, aber Fernando Alonso hat sich gedacht, so, nee, das ist meine Liga, da halte ich jetzt dagegen und zeig jetzt mal, was ich kann, auch wenn ich einen McLaren Honda fahre und auch wenn ich da irgendwie auf Magnussen, der vor mir fährt, irgendwie verliere. Und zeig mal, was irgendwie Lewis Hamilton nächstes Jahr erwartet und was ich noch so in mir habe. Und das war wirklich, also es ist ein bisschen auch ein weinendes Auge dabei, weil man sich denkt, so wenn da jetzt nicht um Platz 9 gehen würde, ne, sondern um Platz 1 oder um Platz 2, dann wäre das wirklich wirklich großartig. Und so ein Racing sieht man halt wirklich heutzutage sehr, sehr selten, muss man sagen. Und letztendlich hat das ja dazu geführt, dass Lewis Hamilton nur Neunter geworden ist und nicht Achter. Und das finde ich eigentlich schon sehr interessant. Und für McLaren Honda war das tatsächlich und für Fernando Alonso auch ein gutes Ergebnis auf dieser Strecke, wo sie ja auf der Geraden deutlich langsamer sind und mit den ganzen Motorenstrafen trotzdem noch Platz 10 und Platz 12. Also wenn sie jetzt nächstes Jahr, wenn der Renault-Motor einigermaßen funktioniert, dann hoffe ich, dass wir solche Duelle bei Fernando Alonso kannst definitiv auch um Plätze weiter vorne sehen werden.
Roman Wittemeyer hat auf Formel1.de, wie ich finde, einen sehr, sehr coolen Artikel über Lewis Hamilton verfasst, über die Weltmeisterschaft und auch so ein bisschen den Karriereweg von Lewis Hamilton nachverfolgt. Christian, also hat sich dein Kollege ordentlich Mühe gegeben und was richtig Gutes da auf die Beine gestellt. Und da muss man einfach sagen, diese Karriere von Lewis Hamilton jetzt hin zum 4. Weltmeistertitel, ja, die ist schon geschichtsträchtig.
Ja, das ist insofern eine ganz besondere, weil das ein Projekt von Ron Dennis war eigentlich. Also natürlich kam Lewis Hamilton von sich aus damals als irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, aus dem Kopf 10-jähriger Stöpsel oder so zum Ron Dennis hin. Aber Ron Dennis hat dann gemerkt, ich habe hier noch eine Chance, was zu verwirklichen, weil das hat den ewig lang gewurmt, dass McLaren es nicht geschafft hat, 1988 alle 16 Rennen zu gewinnen und dass Schlesser da Senna beim Überrunden in die Karre gefahren ist oder wie auch immer man die Berührung sehen mag, aber dass das halt nicht funktioniert hat. Und das war, glaube ich, das Projekt, das Ron Dennis geschafft hat. Ein Fahrer, ich habe es mal beschrieben, als im Reagenzglas zum Weltmeister zu machen. Und der Rest ist Geschichte. Also wie gesagt, der hat ja schon vor der Formel 1, ich erinnere mich an seine GP2-Saison, unfassbare Rennen gezeigt. Das Talent war da immer außergewöhnlich und war da. Dann, das vergisst man heute ja schon, der kam zu McLaren an der Seite eines Fernando Alonso, steht da, glaube ich, 9-mal hintereinander auf dem Podium, gewinnt das 7., 8., 9. Rennen gleich direkt, fährt um die WM, also eigentlich völlig irre. Das ist schon ein echtes Ausnahmetalent und ja, Hut ziehen davor, gibt's nichts anderes. Das habe ich in meiner Kolumne am Montag auch geschrieben. Ich bin kein Fan von diesem Kling-Bing-Gehabe, das er so um sich trägt. Aber vor der Rennfahrerpersönlichkeit Lewis Hamilton und vor dem Talent muss man wirklich allergrößten Respekt haben. Und das ist letztendlich das Einzige, was zählt. Weil es geht da nicht nur darum, dass er einfach schnell Auto fahren kann, sondern mich beeindruckt auch immer wieder, wenn zum Beispiel im Regen Safety Car oder so vorne fährt, da ist immer der Hamilton der Erste, der sagt, klar, let's race, let's go. Also er ist ein Racer durch und durch. Und das ist, glaube ich, bei allem anderen außen vor gelassen. Das ist wirklich cool und auch ein Alleinstellungsmerkmal von ihm so ein bisschen.
Oder wenn wir so ein bisschen auf das Fahrerfeld gucken, angeführt von einem Lewis Hamilton, wenn wir dann an den Sebastian Vettel denken, Fernando Alonso, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, der sich anklopft an diese Riege auch. Erleben wir aktuell in der Formel 1 die größte Dichte an reinen Fahrertalenten, deiner Meinung nach?
Also wir erleben auf jeden Fall eine Dichte, die wir schon sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Also wenn man sich mal so das Fahrerfeld anguckt, das sind vielleicht ein, zwei Leute, die jetzt von der Qualität so ein bisschen rausfallen, wenn man sagen würde, die gehören da vielleicht nicht unbedingt hin, ja? Aber sonst der Rest, das ist wirklich auf sehr hohem Niveau und da kommen ja auch, also gerade die Jungfahrer, also das finde ich auch so interessant, also Verstappen, Ocon und Van Dorn, Leclerc, ja, der jetzt kommt. Den
habe ich ja gar nicht angesprochen. Ja.
Stroll darf man nicht unterschätzen. Bin großer Fan mittlerweile von Lance Stroll, weil unter schwierigen Bedingungen schafft er es irgendwie immer, irgendwie ein gutes Rennen abzuliefern, so wie hier. Und wenn man das die Jahre dann mal weiterspringt, das ist halt die neue Generation, die in vier bis fünf Jahren um die Titel kämpfen wird. Daniel Ricciardo zähle ich da auch mit dazu, Carlos Sainz natürlich auch. Mick Schumacher vielleicht irgendwann mal. Und mittlerweile sind ja Lewis Hamilton und Sebastian Vettel die alte Garde, wenn man so will. Also Kimi Räikkönen und Fernando Alonso, von denen will ich gar nicht erst anfangen, das sind die Dinosaurier, ja, der Formel 1. Aber das ist schon ein beeindruckendes Fahrerfeld und gerade mit den Autos jetzt auch. Und ich glaube, die Formel 1 ist da wieder auf einem guten Weg aus diesem Tal, in dem sie waren, wo sich auch noch Leute wahrscheinlich wie Will Stevens oder mir fällt mir noch ein, Tarso Marquez oder so befinden, da wieder rauszukommen. Und da bin ich sehr zuversichtlich für die Jahre, die da kommen.
Christian, du sagst, du magst dieses Bling-Bling-Gehabe von Lewis Hamilton nicht. Ich finde, wie gesagt, ganz symbolisch dafür, diese eingeblendeten B-Roll-Bilder, die sie bei seiner Vorstellung in Austin hatten. Ja, dieses halbnackte hinter dem Overall und sowas, sehr viel Klunker an sich. Ja, in gewisser Weise ist Lewis Hamilton aber auch das Sexieste, was die Formel 1 zu bieten hat. Deswegen die nächste Frage an dich, das sage ich völlig wertfrei. Wie wichtig ist Lewis Hamilton für die Außendarstellung für die Formel 1? Weil kein anderer Fahrer wird, glaube ich, so mit der Formel 1 in Verbindung gebracht aktuell wie Lewis Hamilton.
Ja, ja. Also ganz wichtig und deswegen habe ich auch geschrieben, am Montag, er ist ein guter Weltmeister, ganz sicher, weil auch wenn mir das persönlich nicht gefällt und das ist immer eine rein subjektive Geschichte, der eine mag, keine Ahnung, mehr blond, der andere mag mehr Asiatinnen, ja, da ist halt einfach jeder anders und so ähnlich mag ich halt Lewis Hamilton nicht so sehr und das Zurückgezogene ist mir ein bisschen lieber, aber ich verstehe es ja, wenn andere Menschen das anders sehen, das meine ich auch überhaupt nicht wertend, wenn ich das sage. Und wie du richtig sagst, er ist ein ganz, ganz wichtiger Weltmeister, weil ich glaube, er spricht halt extrem viele Menschen, die anders ticken als ich, und das sind sehr viele, rightly so, die spricht er halt an. Und er erreicht viel über seine Social-Media-Kanäle, er macht die Formel 1 auch größer, als sie eigentlich ist, weil er sie durch seine Geschichten mit Rihanna und ich weiß nicht, mit wem er sich da alles rumtreibt, auch mal auf die Boulevardseiten halt bringt und aus den Sportseiten so ein bisschen raus. Wie gesagt, das kann man gut finden, muss man nicht gut finden, aber es tut was für die Popularität der Formel 1. Und davon abgesehen finde ich gut, auch wenn mir das nicht so liegt, dass es verschiedene Typen gibt, die da um die WM kämpfen, weil nichts ist ja langweiliger, als wenn zwei gleiche Charaktere sich gegenseitig befetzen, sondern schön und zuspitzend ist es ja immer, wenn du zwei völlig konträre Typen hast, die gerade um den WM-Titel kämpfen. Und da wird, glaube ich, 2018 wirklich eine grandiose Saison, weil auch wenn die beiden immer was anderes erzählen oder öfter mal was anderes erzählen, denen ist sehr wohl wichtig, habe ich jetzt die meisten Titel in diesem Feld. Die schauen sehr wohl auf die Statistiken und ich glaube, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, wer da als erster den fünften Titel holt, ich glaube, das wird denen in Wahrheit, auch wenn sie es nicht sagen werden, sehr viel bedeuten und deswegen kommt diese Saison nächstes Jahr, wenn denn beide wieder um den Titel kämpfen, was ich mir vor diesem Hintergrund wünsche, dann wird nächstes Jahr wirklich eine klasse und geschichtsträchtige Saison.
Frage an euch beide, dann zum Abschluss dieses Segments. Ole, zuerst an dich. Glaubst du, dass wenn Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton nächstes Jahr seinen fünften WM-Titel holen sollte, dass einer von den beiden dann den Rekord von Michael Schumacher gleichstellen oder knacken wird?
Schwierig. Also das, also ich kann es mir bei beiden letztendlich vorstellen, vielleicht bei Lewis Hamilton noch ein bisschen mehr. Ich kann mir auch vorstellen, dass Lewis Hamilton das vielleicht gerne will, der Größte aller Zeiten zu sein. Das hat er auch gesagt, er will der größte Sportler aller Zeiten sein. Ob das dann der Fall sein wird, ja, das ist halt die Frage, weil da spielen noch ein paar andere Sachen dann mit rein. Klar, Lewis Hamilton und auch Sebastian Vettel, die können noch ein paar Jahre auf dem Level fahren, auch in den Teams, in denen sie sind. Ich kann mir halt aber zum Beispiel vorstellen, dass die Mercedes-Dominanz halt jetzt demnächst auch bald mal ein Ende finden wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die 10 Jahre oder so so dominant sein werden. Und da kommen ja, also ich habe da auch so ein bisschen noch Max Verstappen im Hinterkopf, weil der kommt jetzt da irgendwie auch nach. Und dann wird es vielleicht schwierig, aber das Potenzial haben sie natürlich beide. Das kann ich mir schon dann durchaus gut vorstellen, dass man da vielleicht in die Nähe kommt. Also Lewis Hamilton, da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass er auch in die Nähe der Siege kommen wird. Vom Alter her ist es natürlich Sebastian Vettel, der da vielleicht so ein bisschen ein paar Vorteile hat, glaube ich, ein bisschen jünger als Lewis Hamilton noch, weiß ich gar nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich lasse mich da gerne überraschen. Da, wie gesagt, da haben wir ja auch gerade gesagt, da kommen noch andere Fahrer nach, die dem, ja, das ein bisschen streitig machen. Und deswegen lasse ich mich überraschen. Eine Sache zu Lewis Hamilton noch, das, ich glaube, es ist auch so ein deutsches Ding, dadurch, dass hierzulande ja was Sport angeht, Engländer so ein bisschen, ja, als Feindbilder gesehen werden, genauso wie übrigens Niederländer. Ja? Deswegen ist es hier, glaube ich, auch so, dass Lewis Hamilton gar nicht so wahrgenommen wird als das große Ding. Natürlich schon irgendwie schon, aber man guckt irgendwie so ein bisschen so, so. Ich persönlich bin ja jetzt auch kein großer Fan von, aber ja, er macht wenigstens irgendwie Show und hält irgendwie ein Kind bei Instagram in die Kamera und irgendwelche Tiger. Ja, also das ist ja auch interessant, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein deutsches Ding. Ich glaube, in anderen Ländern, also gerade im asiatischen Markt ist er wahrscheinlich, oder in den USA ist er wahrscheinlich einfach der Typ einfach. Und das ist, wisst, in Deutschland nie so sein, wenn jemand aus England kommt.
Okay, dann noch die letzte Frage an dich, Christian. Dieselbe eigentlich. Ist der Rekord von Michael Schumacher unantastbar oder kann Hamilton oder Vettel diesen Rekord knacken?
Ja, möglich ist es auf jeden Fall. Also ich sehe das ganz ähnlich wie Ole. Letztendlich wird viel davon abhängen, wer baut denn die nächsten Jahre das beste Auto. Wenn das der Ferrari ist jetzt für 3-4 Jahre lang, dann kann das Sebastian Vettel schaffen. Wenn Mercedes es schafft, diese Ära noch zu verlängern, und das hat es in der Geschichte der Formel 1 noch nie gegeben, weil nach 4-5 Jahren ist so immer Schicht im Schacht irgendwann. Einfach der Dynamik wegen, da beginnt die Konkurrenz dann, dein Personal abzuwerben. Du kannst irgendwann nicht mehr nachziehen mit den Gehältern, weil dann wird der ganze Apparat einfach zu teuer. Also da greift so ein Mechanismus. Von daher glaube ich, dass es schwierig ist, das noch ein paar Jahre zu halten. Nicht unmöglich aber, weil ich glaube, Toto Wolff und Niki Lauda haben da ein System installiert, das schon nachhaltig sein kann. Aber ja, davon wird es letztendlich abhängen. Was es mit Sicherheit nicht leichter macht, ist Max Verstappen, weil ich glaube schon, dass der in den nächsten Jahren dazu in der Lage sein wird, den einen oder anderen Titel zu gewinnen. Und dann wird es schwierig, 7-mal Weltmeister zu werden.
Unsere Frage der Woche an euch. Kann einer den Rekord von Michael Schumacher knacken, der jetzt aktuell im Formel-1-Feld ist? Also Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton oder Fernando Alonso? Der will ja auch noch. Ja, hat ja auch noch Bock, Weltmeister zu werden. Also schreibt uns das bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR auf unserer Facebook-Seite oder in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de. Und dann gleich im letzten Abschnitt hier die positiven und negativen Schlagzeilen im Rennen am Wochenende vom großen Preis von Mexiko hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co.? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Den Bart beim Wachsen zuhören.
meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Ein letztes Mal herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Ja, nicht ein letztes Mal für immer, sondern ein letztes Mal nur für diese Ausgabe, denn in zwei Wochen geht's dann weiter nach dem großen Preis von Brasilien. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschka und Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com formel1.de. Und wir haben noch ein paar positive und negative Sachen zu besprechen vom großen Preis von Mexiko. Wenn wir da mal so ein bisschen aufs Klassement gucken, müssen wir, glaube ich, ein großes Lob ausrichten, Ole, an drei Fahrer, würde ich mal sagen. Esteban Ocon, Platz 5. Lance Stroll, Platz 6 und Kevin Magnussen, Platz 8.
Ja, also Kevin Magnussen darf man dir, glaube ich, nicht vergessen. Also
habe ich ja gesagt. Habe ich nicht vergessen.
Ja. Nee, ich weiß, aber sollte man trotzdem so allgemein nicht vergessen. Also ich halte nicht so viel von Kevin Magnussen, wenn ich ehrlich bin. Aber hier unter den Voraussetzungen auch, weil Romain Grosjean ist Letzter geworden, hinter Pascal Wehrlein sogar, glaube ich, Zwei Runden zurück.
Da muss man aber zu seiner Verteidigung sagen, er hat dann den Unterboden halb kaputt gehabt nach dem Zusammenprall. Ich weiß nicht, mit wem er war, der Zusammenprall, aber es war danach ein erheblicher Schaden am Haas bei Grosjean.
Ja. Und die Strafe natürlich wegen der Berührung mit Alonso, von der, glaube ich, auch der Schaden kam.
Ja, Alonso war es. Das ist richtig, aber Haas war jetzt ganze Wochenende nicht gut. Nicht gut, und da ist es natürlich schon eine beeindruckende Leistung von Kevin Magnussen. Ich bin allerdings, wie gesagt, schon doch noch ein bisschen mehr begeistert von der Leistung von Lance Stroll. Irgendwie, also er ist ein Chamäleon. Lance Stroll ist das Chamäleon der Formel 1. Der fährt teilweise Rennen unterirdisch, ja, so wie in Austin, wo er einfach hinterher tuckert. Und dann, wenn sich irgendwie eine Gelegenheit ergibt, weil irgendwie jemand ausfällt oder was weiß ich was, oder weil es regnet oder keine Ahnung, dann ist er irgendwie da und wird hier sensationell Fünfter und hat sogar noch Esteban Ocon unter Druck gesetzt mit den schnelleren Reifen, der auch wieder mal ein fantastisches Rennen gefahren hat und wäre ja hier, wenn das Virtual Safety Car nicht gewesen wäre, wahrscheinlich aufs Podium gefahren wäre. Also wirklich beeindruckend, und ich glaube, Lance Stroll wird sich machen. Also es gibt ja immer noch viele Kritiker bei Lance Stroll, die sagen, der gehört nicht in die Formel 1 oder das ist einfach nur Glück. Ich glaube, das ist kein Glück. Ich glaube, das ist wirklich fahrerisches Können, das und auch dass er in solchen Situationen eben zuschlägt. Im Gegensatz zum Beispiel zu Nico Hülkenberg.
Ja, und damit kommen wir schon zu den negativen Sachen, und zwar zu zwei Teams. Einmal möchte ich gerne über Toro Rosso sprechen, die auch kein so tolles Wochenende erwischt haben. Klar, die haben zwei junge Fahrer jetzt in den Cockpits, Pierre Gasly und Brandon Hartley. Dani Kiert ist endgültig raus. Damit ist übrigens meine Vorhersage für das nächste Jahr eingetroffen, die ich schon vor einigen Monaten getroffen habe. Ich möchte an dieser Stelle nochmal alle, die mir den Vogel gezeigt haben, sagen, ich hab's euch gesagt. Und natürlich Renault, ne, die wirklich den Rauch des Todes haben aufsteigen sehen. Das habt ihr hier ganz schön auf Formel1.de auch präsentiert, ja auch bei Toro Rosso und auch eben beim Werksteam, was ja bei Nico Hülkenberg schon ganz extrem war, denn man sagte, ey, du musst ganz schnell vorne raus, das Auto ist nicht mehr sicher, Christian. Aber die beiden Teams haben echt wirklich ein rahmschwarzes Wochenende erwischt. Naja, oder ein Rennen vielmehr. Wochenende war ja eigentlich ganz okay.
Ja, wobei das natürlich jetzt nicht unmittelbar den Teams anzulasten ist, ja, sondern es hat eigentlich nur ein Problem gegeben, und das war diese Motoreneinstellung von Renault, wo man einfach ein bisschen zu aggressiv gegangen ist und dem Motor ein bisschen zu viel zugetraut hat. Man dachte, das würde halten. Das hat halt nicht so funktioniert, wie man sich's vorgestellt hat. Renault, glaube ich, ist da schon ein bisschen in der Testphase für 2018, und man ist deswegen viel Risiko eingegangen, einfach auch, weil es nicht mehr um viel geht, weil auch Red Bull, glaube ich, ist wichtiger für nächstes Jahr einen anständigen Motor zu haben, als dieses Jahr jetzt noch den einen oder anderen Punkt mehr zu holen. Bei Verstappen ist ja auch gut gegangen. Und das war, glaube ich, der Hauptgrund. Also Cyril Abiteboul, und das kann man in dem Artikel nachlesen, den du gerade angesprochen hast von Norman Fischer, hat ja auch zugegeben, wir haben uns da einfach verzockt, wenn man es jetzt runterbricht auf einen Satz. Da ist man halt ein bisschen zu weit gegangen bei Renault. Die Anzahl der Motorschäden, ich habe es jetzt nicht genau mitgezählt, aber ich glaube, es waren 8 übers Wochenende, oder zumindest yep. Motorprobleme. Ob die alle so sind, dass man die wegschmeißen muss, das ist noch nicht final untersucht, oder war es zumindest klar Sonntagabend nicht. Ja, das ist natürlich schon eklatant, und man fragt sich dann auch so ein bisschen, Honda kommt gerade in die Gänge, Renault hat Schwierigkeiten, war das alles so richtig von McLaren, was die da jetzt tun, dass die da jetzt abgesprungen sind? Aber ja, ich glaube, wie gesagt, Renault, glaube ich, befindet sich so ein bisschen schon in der Versuchsphase für 2018. Und deswegen kann man über die Teams, das Renault-Werksteam und Toro Rosso, auch relativ wenig sagen, weil es sehr schwer zu beurteilen ist, wie die denn funktioniert hätten, wenn das alles glatt gegangen wäre. Ich meine, Gasly zum Beispiel ging ja mit 12 Trainingsrunden in dieses Rennen rein, auf einer Strecke, die er nicht kannte. Das ist natürlich schon heftig.
Okay, dann sagen wir einfach mal, wir nehmen das ein bisschen zurück und nehmen den Hersteller Renault ins Gericht in diesem Fall. Besser?
Ja, genau, so würde ich das sagen.
Was auf jeden Fall klar ist, das Renault-Werksteam wird nicht mehr Fünfter in der Konstrukteurswertung. Das ist jetzt vorbei.
Ja, also genau, muss jetzt schon wobei viel auch passieren. Bei denen glaube ich nicht, dass es so sehr darum geht, was steht jetzt 2017, der vierte Platz, der fünfte Platz, der siebte, das ist glaube ich denen relativ egal, sicher nicht ganz egal, aber relativ egal. Für die geht es darum, wie entwickelt sich dieses Team perspektivisch. Da geht auch der Fahrerwechsel mit Carlos Sainz ja schon in die Richtung, dass man nächstes Jahr von Anfang an gut aufgestellt ist und von Anfang an auf dem Level oder höher fahren kann, wo man jetzt ist. Ich glaube, dass für die das nicht so wichtig ist, was jetzt in den letzten Rennen noch passiert.
Und was ganz Positives, was wir, glaube ich, noch besprechen müssen, was wir gar nicht besprochen haben, diese Atmosphäre in Mexiko, Ole. Auch wenn wir es nur am Fernsehen gesehen haben, ist das mittlerweile so ein Rennen. Da könnten wir uns auch überlegen, mal hinzufahren, mal in diesem Stadion zu sitzen. Insgesamt 337.043 Fans sind dort gewesen. Und ja, das Rennen steht an zur Verlängerung. Und man möchte gerne da bleiben. Und ich glaube, das möchten wir alle.
Ja, definitiv. Also Mexiko ist definitiv eine Bereicherung für den Kalender. Auch was die Rennen angeht, weil die Rennen sind da immer irgendwie spektakulär und gut, weil die Strecke auch ja ist halt nicht Bahrain, sage ich mal so. Und gerade dieses Stadion. Also man ist natürlich immer so als Fan da ein bisschen dagegen, so eine geile Kurve umzubauen, aber dieses Stadion ist schon beeindruckend. Am besten fand ich die Tische im Innenraum. Die waren am geilsten. So ein bisschen Oktoberfest-Atmosphäre, ja. Oder irgendwie so Dorfparty. Das fand ich richtig lustig, fand ich richtig gut. Und ich glaube, wenn man da an diesem Stadion sitzt, das ist auch schon richtig geil. Und ich finde es halt auch cool, dass die Formel 1 dann sagt, da machen wir die Siegerehrung.
Ja.
Und halt nicht auf der Stadt- und Zielgeraden, sondern halt da in diesem Stadion. Und das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Und bitte weiter dabei bleiben. Ja, gerade jetzt auch unter der Perspektive, dass Brasilien vielleicht dann rausfliegt, weil sie sich das nicht mehr leisten können, dann ein gutes Rennen in Südamerika zu haben. Ich glaube, das ist auch für Südamerika wirklich, wirklich sehr gut und insgesamt auch für die Formel 1. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass man zum Beispiel sowas auch mal in Deutschland macht. Ja, also, dass man sich da ein bisschen mehr Mühe gibt drumherum und sich nicht einfach auf das Motodrom verlässt, auf dieses 60 Jahre alte Gebilde. Dass man da so ein bisschen mehr rausholt, weil man sieht in Mexiko, wie gut das den Rennen und der Formel 1 tut.
Festzelt statt Paddock Club. Ist das so für die Formel 1 in Deutschland das Thema? Ja, aber Christian, bei dem Positiven in Mexiko vielleicht noch ein Negatives, was vielleicht der Planung des Veranstalters noch so ein bisschen anzuheften ist, das mit dem DJ, das hat man irgendwie verbockt.
Ich fand es höchst merkwürdig, ja. Also erstmal, als der auftauchte, dachte ich, okay, man hat da vielleicht irgendeine Post-Race-Choreografie geplant oder wie auch immer, aber letztendlich war das einfach dann ein bisschen eigenartiges Objekt in dieser Siegerehrung. Und wir haben es ja vorhin auch im Off-Gespräch schon kurz angeschnitten, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz. Ich fand auch schade oder nicht ganz gelungen, dass man David Coulthard direkt auf Lewis Hamilton angesetzt hat, als der noch nicht mal den Helm runter hatte. Weil ich glaube, die ersten Emotionen, wo die Fahrer den Leuten an den Hals springen, wo er mal die Mutter in den Arm nimmt, dass die eigentlich viel mehr hergegeben hätten an Emotionen an den TV-Zuschauer, als die ersten Worte, die er dann sagt. Also das hätte man sich auch noch ein paar Minuten verkneifen können. Ich hatte auch das Gefühl, das war David Coulthard ein bisschen unangenehm, das tun zu müssen und diesen Auftrag zu haben. Also ja, das lief nicht ganz perfekt, bin ich bei dir, das hätte man wahrscheinlich anders machen können.
Ja, vielleicht nächstes Jahr dann was anderes. Vielleicht eine Mariachi-Band oben auf die, auf das Podest.
Nicht DJ Hardwell. Das muss man auch sagen, dieser Name ist auch einfach geil.
Der heißt Hardwell. Also der heißt Hardwell. Das hat Sascha Roos verbockt. Der hat DJ Hardwell gesagt. Der Mann heißt Hardwell.
Also dann ist es noch ein bisschen peinlich. Ich dachte, er ist wirklich DJ Hardware, weil das wäre dann so auf einer Stufe mit irgendwie DJ Loud und Leise oder DJ Medium gewesen oder sowas. Also wirklich, also es war auch ein bisschen unangenehm, also gerade dieses Video, wie Kimi dann irgendwie Ja, völlig entgeistert.
Er dreht sich einfach weg.
Und dieser DJ da hinten so voll abgeht. Also großartig. Wirklich, wirklich großartig. Bitte nicht mehr davon. Also
das wäre...
Aber davon nicht.
Das wäre auch noch eine Anregung für nächstes Jahr, dass man statt Shampoos Tequila macht, oder?
Aber ich glaube dann, so viel wie die im Rennen irgendwie schwitzen und Flüssigkeit verlieren, wenn die einen Schluck Tequila nehmen, dann liegen sie, glaube ich.
Außer Kimi Räikkönen. Der kennt sich damit also aus. Ne? Gibt dem keine Yacht danach. Das ist ganz gefährlich. gut, das war, glaube ich, ein ganz launiger Abschluss hier dieser Sendung nach dem großen Preis von Mexiko. Es wird viel passieren zwischen dem Rennen jetzt und Brasilien. Wir werden in dieser Woche, wenn sich was tut, bei Williams, da haben wir immer noch was offen, dann ein Audio-Update hier auf meinsportradio.de auch veröffentlichen. Zum Abschluss natürlich immer der Blick auf unser Tippspiel. Es gibt 2 Karten zu gewinnen für den großen Preis von Ungarn 2018, gesponsert von motorsporttotal.com, Formel1.de. In diesem Wochenende hätte Ole Waschkau fast den Tagessieg bekommen. Der hat ordentlich aufgeholt zu Marcel Becker auf Platz 2. Ruben Zimmermann, ja, der wird durch sein auf Platz 1. Da muss schon viel passieren, dass der da runterkommt. Aber dann wird er der Zweitplatzierte die Karten gewinnen. Marcel Becker und Ole Waschkau sind da im Zweikampf mittlerweile. Aber auch Adrian F1 und Sven GZ können noch was reißen. Der Gewinner an diesem Rennwochenende heißt Gewinner mit 52 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Und nicht vergessen, dann zum großen Preis von Brasilien auch wieder zu tippen. Nicht vergessen, jede Menge Podcasts runterzuladen auf meinsportradio.de. Jeder Podcast-Download gibt 1 Cent für die Movember Foundation in diesem Monat. Und es bleibt nur noch eins zu sagen. Vielen Dank an Christian Immervoll von motorsporttotal.com, Formel1.de.
Bitte gern.
Und mein Name ist Kevin Scheuren. Wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder hier bei meinsportradio.de, dann auch mit dem Starting Grid News Update im Laufe der nächsten Woche. Und das letzte Wort gebührt wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. War ein geschichtsträchtiges Rennen, könnte man fast sagen. Ein sehr interessantes Rennen, sehr kontroverses Rennen. Bisschen ärgere ich mich, dass wir die Live-Ausgabe nicht diese Woche gemacht haben. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Hätten wir wahrscheinlich 2 Stunden über Sebastian Vettel gesprochen. Aber auch so war das, glaube ich, eine sehr schöne Ausgabe. Und ich freue mich trotzdem, auch wenn die Weltmeisterschaft entschieden ist, beide Weltmeisterschaften entschieden sind, auf die letzten beiden Rennen. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.